Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes bitten. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Predigtext steht bei Lukas im 6. Kapitel. Jesus sprach: Ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib, und wer von dem Deinen nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr, liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn es ist gütig gegen das Undankbar, denn er ist gütig und gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet auch ihr gemessen. Liebe Gemeinde, uff, meine erste Reaktion auch beim Lesen. So viele Imperative, so viele Forderungen. Da rollt eine ganze Welle wie ein Tsunami der Forderungen auf uns zu. Was wir als Christen so alles erfüllen sollen. Das geht doch nie und nimmer. Stimmt, wird der ein oder die andere sagen. Das geht doch nicht. Wie soll ich das alles erfüllen? Kann ich denn alles erfüllen? Das geht doch nicht. Denn der ethische Anspruch hier bei Lukas ist wie ein monumentales Gebäude, wie eine Kathedrale der ethischen Ansprüche, der Forderungen, der Herausforderungen. Jesus' Sätze wirken, aber sie überfordern auch. Wohl damals um das Jahr 60, 70, als sie aufgeschrieben worden sind und auch heute noch. Wenn wir hören, jene segnen, die mich verfluchen, jene lieben, die mich hassen, was mir weggenommen wird, soll ich nicht mehr zurückfordern, mich schlagen lassen, mir den Rock geben. Kann ich das alles? Ich mache es nicht alles. Ich jedenfalls stehe den Forderungen Jesu mit einer gewissen Ratlosigkeit gegenüber. Früher, als ich jung war, so mein politisches Engagement entwickelte und Denken mit 15, 16, bis ich 30 war, da waren diese Forderungen in meinem jugendlichen Heißsporn, nenne ich es mal, wichtige Eckpfeiler. Ich weiß noch, wie ich als junge Frau diskutiert habe, Frieden schaffen ohne Waffen in den 80er Jahren, Widerstand, friedlich, ziviler Ungehorsam. Das waren doch unsere Schlagworte. Das waren die Hochzeiten der Friedensbewegung. Vieles ist angesichts der Kriege in der Welt, die auch uns betreffen, auch wenn sie nicht alle vor der Haustür sind, aber die Ukraine ist nicht so ganz weit weg, auch unsere Themen. Die EKD hat in der letzten Woche eine Friedensdenkschrift verfasst und abgestimmt, die etwas zwiespältig wohl diskutiert werden wird. Ich selbst habe sie noch nicht ganz gelesen, aber einiges daraus gehört. Erstens sind Atomwaffen zur Abschreckung als eventuell möglich letztes Mittel wieder einsetzbar. Und auch die Haltung zu Wiederbewaffnung und Aufrüstung angesichts der Bedrohung hier sind zu einer Möglichkeit geworden. Margot Käßmann, die für einen totalen Friedenspolitik ohne Waffen ist, ist aus der Mode gekommen. Wie stehen wir dazu? Ich habe die Woche von der EKD den Friedensbeauftragten, den Bischof Krämer, gehört. Er sagt, wir müssen die Situation angesichts der Kriege auch ernst nehmen. Und deshalb diese Diskussionsworte, so nennt er es, in dieser Denkschrift. Spannend, was da in den Gemeinden vielleicht auch an Meinungen, Diskussionen entfacht wird. Doch zurück. Heute, 2025, passen diese Worte noch? Sind sie noch gültig? Je älter ich werde, je mehr ich mitbekomme, wie die Welt läuft und wie Menschen sich auch ganz bewusst gegen solche Aussagen verhalten, umso kühner und größer erscheinen mir heute diese Worte Jesu. Sie stehen wie das Monument eines unerreichbaren Ethos vor mir, wie ein Berg an Zumutungen und Ansprüchen, an Forderungen, an Überforderung. Viel zu hoch, zu gewaltig, um überhaupt mit dem Bergsteigen des Ethosberges zu beginnen. Und was für mich zu hoch scheint, muss aber für andere lange noch nicht zu hoch sein. Am 11.11. haben die Kinder wieder Martinstag gefeiert. Und Martin von Tours, ein Mann der Tat, tat einfach Gutes in dem Moment, wo er ins Stadttor einritt. Er hat seinen Mantel, einen dicken Wollmantel, in einem Teil gewebt, geteilt. Halb, halb. Du ein Teil, ich ein Teil. Beide frieren wir etwas, aber wir erfrieren nicht. Eine Freundin von mir sagte immer einmal, ich habe zwei Hände. Eine für mich und eine für jemand anders. Beim Rollstuhlfahren, Schieben braucht man zwei Hände. Aber sie sitzen hier heute im Gottesdienst mit dabei, haben auch Gottesdienst und haben jemand mitgebracht. Auch das geht. Nicht zu hoch, sondern ganz praktisch. Aber viele, die wir als Vorbilder sind, haben dies getan und uns vorgelebt. Es sind Namen der großen evangelischen Heiligen oder nicht nur evangelischen, der großen Heiligen des 20. Jahrhunderts. Martin Luther King, würde er heute noch leben? Ich denke, er wäre wieder in Amerika auf der Straße. Nelson Mandela, der aus dem Gefängnis nach 50 Jahren in Robben Island kam, ohne Hass. Würde er heute noch leben? Er wäre sicher auch in Südafrika wieder auf der Straße. Mutter Teresa, die den Orden der Barmherzigkeit aufbaute. Vielleicht haben Sie schon einmal Bilder von ihr gesehen. Eine zierliche kleine Ordensfrau in den Straßen von Kalkutta, die die Ärmsten der Armen, die mit Seuchen, Krankheiten auf der Straße lebten und dort auch oft starben. Für sie war sie da. Dies sind die neuen Märtyrer, die neuen Heiligen, Doch ich bin nicht Mutter Teresa, ich bin nicht Martin Luther King, ich bin nicht Martin von Tours. Es gibt Menschen, denen Jesu Anspruch nicht so hoch ist. Sie dienen als leuchtende Vorbilder, als Menschen, die uns vorausgegangen sind in ihren Taten, die wir normalsterblichen und durchschnittlichen Sünder vielleicht nie erreichen werden. Man fühlt sich ihnen gegenüber etwas fast scheußlich, unperfekt. Und damit sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Der Anspruch Jesu hat etwas Monumentales. Doch schauen wir die Weltrede einmal genauer an. So stammen sie nämlich nicht so, wie wir sie hier haben, konzentriert als Brühwürfel aus einer Rede, wo einer mitgeschrieben hat, oder heute würde man Handy anmachen und es mitlaufen lassen. Nein, die Logienquelle, die dem Lukas und dem Matthäus vorlagen, war eine Spruchsammlung, die sich sehr schnell nach dem Tod Jesu verschriftlicht hat, viel früher als die Evangelien. Und dies war zum Beispiel ein Satz, den Jesu am See Genezareth gesagt hat: Wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere an. Und ein anderer Satz, zum Beispiel: Wer dich bittet, dem gib, das wurde in Nazareth gesagt. Und wieder ein anderer Spruch in Jericho: Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Und hier konzentriert zusammen sind sie natürlich eine Überforderung. Das heißt, sie sind wie ein Brühwürfel. Wenn wir jetzt Brühe löffeln oder einen Würfel in den Mund nehmen würden, geht zum Ausspucken. Tun wir die Brühe mit Wasser aufgießen, mit heißen, dann wird eine schmackhafte Suppe daraus. So müssen wir diese Sätze sehen. Sie sind Brühwürfelsätze. Und mitten in diesem Brühwürfelsatz, zwischen dem ersten und zweiten Teil, ist sozusagen der Zentralsatz. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Was du nicht tust, was du nicht willst, dass man dir tut, das tu auch keinem anderen zu. So lernen wir es den Kindern in der Negativformulierung. Jesus formuliert es positiv. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Oftmals wissen wir selbst, was uns gut tut. Und wir wissen, wie wir behandelt werden wollen. Nicht schlecht. Und deshalb sollen wir die Menschen auch nicht schlecht behandeln. Es wird hier nicht gesagt, deinem Nächsten, sondern wie ihr wollt, dass euch die Leute, wer ist schon Leute? Leute sind die Menschen um uns herum, die uns begegnen. Leute kann die Frau beim Einkaufen sein, die vor uns steht und der noch 50 Cent fehlen und sie ihren Einkauf wieder stornieren lassen muss. Leute kann der Mann im Zug sein, der eine Fahrkarte hat, aber die nur bis zum Bahnhof gelöst hat und nicht hier raus zur Friedenskirche. Und wir stecken ihm das Geld zu, dass er nicht schwarz fahren muss. Die Feldrede ist also eine Möglichkeit von Sätzen, wie wir tun sollen, wie wir Gutes tun sollen, wie wir gerne hätten, dass die Menschen uns behandeln. Es ist sozusagen, ich formuliere es einmal so, eine Ethik der Großzügigkeit. Nicht der Ethos der Überforderung, der monumentale Berg, den wir nie hinaufkommen, sondern nur Sisyphus wieder hochkommen und dann gleich wieder runterfallen, sondern die Ethik der Großzügigkeit, des Entgegenkommens, des Einfühlens in den anderen und des guten Tuns. Der Satz Jesu, diese Sätze fordern dazu heraus, sich in den Mitmenschen hineinzudenken, hineinzufühlen, seine Bedürfnisse wahrzunehmen, als wären es unsere, so wie wir es in der Lesung gehört haben. Was ihr einen meiner geringsten Nächsten getan habt, das habt ihr mir getan. Immanuel Kant hat diesen Satz vor über 200 Jahren in Königsberg als den kategorischen Imperativ philosophisch, sage ich mal, hochgehoben. Er heißt: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz wäre. Ich sag's nochmal: Handle nur nach derjenigen Maxime, nach dem Grundlage, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Kant hat dies philosophisch losgelöst von der Beziehung zum Nächsten, von der Beziehung zu den Leuten, und hat es auf eine höhere Stufe philosophisch gestellt. Jesus hat es heruntergeholt auf den Boden und hat es in Beziehung gebracht zu meinem Nächsten, zu den Menschen, denen ich begegne, für das alltägliche Leben formuliert, handbar, lebbar. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihnen auch. Dieser Satz ist keine unerreichbare Forderung. Es ist kein monumentales ethisches Monument. Es ist keine Kathedrale der Ethik, sondern vielmehr gelebter Glaube. Da ist einer, dem eine Zigarette fehlt in der Mittagspause. Die Schachtel ist leer, der Geldbeutel ist leer. Wir wissen, dass er 5 Kinder zu Hause hat. Er schenkt die schon ein mit dem Rauchen. Ich habe noch 5 in meiner Schachtel. Gebe ich ihm eine? Da ist die Kollegin, die ihr Vesper vergessen hat, 8 Stunden. Die ganze Tasche steht zu Hause. Sie kann sich nicht einmal etwas kaufen. Ich habe 3 Brote dabei. Gebe ich ihr was? Oder es kommt jetzt die Adventszeit. Wir überlegen uns, was möchten wir an Weihnachten lieben Menschen eine Freude machen und wie möchten wir diese machen. Ich muss gestehen, ich bin Weihnachtskitscher. Ich liebe Weihnachten, ich liebe Menschen zu beschenken und überlege mir schon jetzt, was passt für wen. Und die ersten Geschenke habe ich schon. Dies sind Formen von gelebter Nächstenliebe, von gutem Tun. Und es ist keine Überforderung, sondern es ist ein freigebiges, selbstgewähltes, großzügiges Geben. Tun wir es. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.